Wir begeben uns durchaus auch in anderen Kontexten bereits jetzt in die Hand technologischer Systeme, bei denen wir auch nicht immer in jedem Moment sagen können, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter.
Niklas Luhmann hat gesagt, Gerechtigkeit ist eigentlich konsistentes Entscheiden. Das könnte dann künstliche Intelligenz ja viel besser als diese immer schwankenden und willkürlichen Menschen tun. Sie hören den Podcast Auf den Grund des Bonner Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen. Mein Name ist Udo Di Fabio und ich unterhalte mich heute mit dem Wirtschaftsethiker Christoph Lüttke. Er bekleidet den Lehrstuhl für Wirtschaftsethik an der Technischen Universität München. Ich begrüße Herrn Professor Christoph Lüttke. Herr Lüttke, schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Di Fabio.
Herr Lüttke, wir reden alle über Corona und andere Themen, die auch letztlich ganz große Themen sind, geraten in den Hintergrund. Während wir im Corona-Stillstand zu sein scheinen, hat sich die künstliche Intelligenz weiterentwickelt. Sie sind Ethiker, Wirtschaftsethik, und beschäftigen sich auch mit den ethischen Grenzen oder Maßgaben für die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Was ist im Augenblick da gerade der Schwerpunkt Ihres Interesses? Wo tauchen Probleme auf, die die Ethik bearbeiten muss?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage und ich will versuchen, auch sie ein bisschen zu fokussieren, denn natürlich könnte man da in sehr viele verschiedene Richtungen gehen. Also es ist interessant, wenn man die Entwicklung der ethischen Beschäftigung mit künstlicher Intelligenz in den letzten Jahren beobachtet. Da waren lange Zeit eher so diese großen Fragen im Vordergrund. Wird uns die künstliche Intelligenz irgendwann ersetzen? Wird die künstliche Intelligenz irgendwann Amok laufen und solche Fragen? Wird sie intelligenter als die Menschen? Das hat sich verändert mittlerweile. In den letzten etwa 2 Jahren haben sich die Fragen deutlich stärker fokussiert. Es stehen eher im Vordergrund etwa Fragen, wie kann man sicherstellen, dass eine künstliche Intelligenz fair und möglichst wenig diskriminierend operiert? Wie kann man sicherstellen, dass also Datenschutz gewährleistet ist in dem Umfang, wie man das wünscht, dass man Kontrolle über seine Daten hat? Und auch generelle Fragen, etwa wie kann man künstliche Intelligenzprozesse, die eigentlich undurchschaubar erscheinen für viele erstmal, wie kann man sie doch erklärbar machen? Oder zumindest untersuchen, welche Faktoren sie beeinflussen.
Was verstehen Sie unter fairer künstlicher Intelligenz? Wie kann so ein automatisiertes System fair sein?
Ja, das System selbst läuft natürlich nach dem ab, was man ihm beibringt. Das läuft einmal nach dem Code ab, nachdem man ihm einprogrammiert, aber dann auch nach den Trainingsdaten, mit denen man es füttert. Während es bei klassischen Computerprogrammen ja immer so war, dass man sagte, wir müssen den Code offenlegen und dann wissen wir, ob das System fair oder nicht ist. Ist es bei der künstlichen Intelligenz doch stärker so, dass es auf diese Trainingsdaten ankommt. Also Beispiel ist ja das ganz berühmte Beispiel, das es jetzt schon seit Jahren gibt, ist das von Amazon mit der Software, die also Menschen Vorschläge machen sollte für offene Stellen. Und es stellte sich heraus nach einiger Zeit, dass dieses System, das im Testlauf war, Frauen systematisch schlechtere Position anbot.
Woran lag das? Das war doch nicht so programmiert, oder?
Das ist natürlich, also zum einen ist es erstmal nicht fair, aber es war natürlich auch nicht intendiert von den Programmierern. Das war ja nicht geplant, dass eine solche sozusagen Diskriminierung hineinkommt in die Ergebnisse des Systems. Aber es war einfach so, dass das System mit den Trainingsdaten operierte, die es bekam. Und es gab nun mal nur die aus der Vergangenheit, in denen tatsächlich Frauen häufig schlechtere Stellen bekommen haben, angenommen haben, angeboten wurden. Das heißt, es hat sozusagen den Bias, die Unfairness aus der Vergangenheit reproduziert. Anders kann das System nicht machen. Dem System kann man keinen Vorwurf machen, aber man kann natürlich den Vorwurf denen machen, die diese Trainingsdaten so auswählen.
Also Sie hätten im Grunde genommen die Trainingsdaten auf die Gleise gebracht haben, hätten im Grunde genommen prospektiv denken müssen. Das heißt, Sie hätten Korrekturmodus schon mit eingeben müssen, der die Daten aus der Vergangenheit für eine andere Zukunft fortschreibt. So darf ich das so verstehen, oder?
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Wenn wir nur einfach die Daten nehmen, die wir haben, und das liegt für einen Informatiker häufig recht nahe, ja, wir haben nun mal diese Daten und mit denen müssen wir arbeiten. Ja, aber dann schreibt man häufig genau die Probleme der Vergangenheit fort. Das Problem haben mittlerweile viele Unternehmen auf dem Schirm. Das heißt, sie brauchen zum einen möglichst, wenn möglich, andere Trainingsdaten, die sozusagen den Pluralismus in der Gesellschaft stärker widerspiegeln. Das ist, in vielen Fällen ist das durchaus möglich, solche Daten zu finden, wenn man sich ein bisschen umschaut. Oder aber man muss tatsächlich auch Trainingsdaten, vereinfacht gesagt, erfinden. Man muss konstruierte Daten nehmen, die jetzt natürlich nicht das ganze System also völlig durcheinander bringen sollen. Also wenn es nichts mehr leistet, was es soll, dann bringt es auch nichts. Aber solche Trainingsdaten, die stärker eine aktuelle Situation widerspiegeln in der Gesellschaft, da muss man tatsächlich zum Teil auch selber konstruieren neu.
Das ist ja eine interessante Frage, jetzt auch gerade für die Ethik, aber natürlich auch für den Verfassungsjuristen. Wenn Daten nicht einfach aus der Empirie verarbeitet werden und insofern eine gewisse, sagen wir mal, Validität auch haben, dann müssten doch eigentlich diese Fairness-Parameter auch offengelegt werden, damit man nicht den Eindruck erhält, das sei so automatisiert eben entstanden. Das fordert doch eine, ich würde mal sagen, öffentliche Transparenz, oder?
Ja, es braucht tatsächlich in dem Fall Transparenz über die Kriterien, nach denen Systeme also programmiert und oder trainiert wurden. Transparenz ist grundsätzlich bei künstlicher Intelligenz ein bisschen schwieriges Kriterium, weil man die Prozesse des Systems selber häufig nicht transparent machen kann bis ins Letzte. Dazu sind sie zu komplex. Da versagt auch der Systemanalytiker. Das ist dann zwar so nicht möglich im Einzelnen und es würde auch zum Teil gar nichts bringen. Also wenn man sagt, zum Beispiel den Code offen zu legen, das bringt häufig gar nichts, weil man nicht weiß, was das System durch diese Lernprozesse, durch das Deep Learning damit macht. Also Transparenz grundsätzlich ja, aber an den richtigen Stellen. Deswegen muss aber zur Transparenz dann dieses Kriterium Erklärbarkeit hinzukommen. Und damit kann man durchaus ein ganzes Stück weiterkommen, wenn man sagt, ich muss, also derjenige, der das System nutzt, ob das ein Endnutzer ist oder ob das jemand dazwischen auf einer Zwischenebene ist, der muss einen Überblick darüber bekommen können, welche Kriterien haben dieses Ergebnis des KI-Prozesses beeinflusst, welche haben zu diesem zu dieser Entscheidung der KI geführt.
Nun haben wir ja jetzt zunehmend eine, ich würde mal sagen, intelligible Aufrüstung unseres Lebensalltags. Wir haben Smart Home, wir unterhalten uns mit Alexa oder mit Siri und hier spürt man ja auch gewisse Fortschritte, die KI wird, sagen wir mal, etwas einfühlsamer und nicht so deppert, wie das am Anfang der Fall war. Nun diskutieren wir ja schon seit längerem, es gibt Filme wie Her und heute im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen konnte man neueste Kunstwerke besprochen sehen. Ist es tatsächlich denkbar, dass interpersonale Beziehungen entstehen vom Menschen zu seiner künstlichen Intelligenz, die ihn im Alltag umgibt? Also ich will jetzt nicht von irgendwelchen Lebensgefährtinnen oder Lebensgefährten, die man für $5,000 kaufen kann, reden. Aber wir kennen ja schon seit längerem, gerade auch in Japan, so Versuche, wo in Alten- und Pflegeheimen künstliche Intelligenz eingesetzt wird, damit die Leute nicht vereinsamen. Sie können sich dann unterhalten damit und das trainierte System passt sich dem Probanden dann so gut an, dass da möglicherweise eine tiefe Beziehung besteht. Ist das eigentlich ein ethisches Problem, wenn man einem Menschen, der vielleicht auch schon am Rande der Demenz steht, solche Gefährten zur Seite stellt? Ist das nicht auch ein Stück humane Illusion, die da, so ein Illusionstheater, das da geboten wird? Dürfen wir das eigentlich?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die auch uns umtreibt. Denn man muss das ja immer in Vergleich setzen zu den Alternativen, die es gibt. Und faktisch müssen wir ja einfach feststellen, dass gerade in vielen Pflegeheimen es einfach nicht möglich ist, sich so im Einzelnen auch gerade auch um Demenzkranke, aber auch um andere ausführlich zu kümmern. Übrigens zum Teil auch jetzt in der Corona-Zeit nochmal verstärkt. Ich glaube in der Tat, dass solche Systeme da ein Stück weit helfen könnten. Und auch nicht nur da, ich glaube durchaus auch in anderen Bereichen. Wenn man sieht, die Fortschritte, die solche Systeme gemacht haben in relativ kurzer Zeit, wenn man auch sich zum Beispiel ansieht, wie auch dieses, also das Text, die Textproduktion sozusagen mit diesem GPT-3 oder die Erstellung von Videos aus Standbildern sozusagen, was da alles möglich ist, und dann aber auch der Umgang mit Menschen, also die Interaktion und Kommunikation mit Menschen. Also ich glaube, wenn man das einfach nur ein bisschen weiterdenkt, noch in ein paar Jahre weiter, dann werden wir solche Systeme haben, die in der Tat sehr gut also viele Interaktionen abbilden können. Natürlich müssen wir sehen, dass wir nicht in eine Situation kommen, wo die Systeme völlig die Menschen ersetzen. Aber ich glaube, sie können gerade in da, wo vielleicht auch Menschen überfordert sind oder einfach auch zu viel andere Aufgaben auch zu tun haben, können sie ein Stück weit die menschliche Interaktion ergänzen und auch vielleicht manchmal bereichern.
Ja, das glaube ich auch. Ich denke aber, der Punkt, wenn sich manche Menschen mit ihrem Hund unterhalten, dann denkt man, ach gut, dass sie einen Hund haben, sind einsam und schade, wenn es den Hund nicht gäbe. Aber andererseits beschleicht einen auch so ein Gefühl der Trauer, weil Hunde sind verständige Tiere, gewiss, aber ob sie das wirklich verstehen, was der Mensch ihnen so sagt, also es ist doch mehr eine humanoide Projektion, die vom Menschen auf den Hund getragen wird. Besteht nicht die Gefahr, dass wenn wir, der Hund antwortet ja nicht wirklich, aber die künstlichen Systeme, die automatisierten Systeme, sie antworten eben und sie können sich tatsächlich mit einer gewissen antrainierten Emphase auf den Menschen einlassen. Besteht da nicht die Gefahr, dass die Grenze, dass da eine Interaktionsbeziehung entsteht, die eigentlich doch nur eine Simulation ist? Und darf man das bei bestimmten Gruppen, also wir haben jetzt gerade über Demenzkranke etwa gesprochen, darf man das da eigentlich oder muss man es, um ihnen zu helfen, weil sowieso kein Pflegepersonal da ist und kein familiales Umfeld, das sich mit den Menschen unterhalten könnte? Also wie ist die Position der Ethik da?
Ja, ich glaube, man muss es differenziert betrachten. Ich glaube, dass man nicht mit einer Position rein weiterkommt, die sagt, also sowas dürfen wir nie machen. Andererseits sicherlich auch nicht mit einer, die sagen würde, das ist jetzt das einzige oder die einzige Form von Interaktion, die es dann geben wird. Man muss ja die Realität, wie sie ist, derzeit auch sehen. Und es ist einfach nicht möglich, dass sich Pflegepersonal so umfassend die Menschen in ihren Heimen kümmern kann, wie das mit Hilfe von solchen Systemen der Fall wäre. Also es fängt ja schon damit an, dass man, also ein beliebtes Beispiel, was ich immer nehme, so ein kleiner Roboter, der hinter älteren Menschen herläuft und ein Glas Wasser anbietet. Und der kommt einfach an und sagt, möchten Sie ein Glas Wasser trinken? Denn alte Menschen trinken einfach häufig zu wenig. Und das ist schon ein ganz wesentliches Problem. Aber damit kann man keinen Pfleger belasten. Oder es ist einfach faktisch nicht möglich. Aber die Systeme, die können das. Die können einfach auch solche Aufgaben übernehmen und dann aber, wenn sie jetzt besser werden, eben auch nochmal sich ein bisschen unterhalten auf eine Weise, die, wie ich finde, gegenüber Alternativen nicht vielleicht das Optimum ist, aber doch ein Stück weit sozusagen diesen Menschen auch also positive Gedanken bringen kann. Ich weiß ja gar nicht mal, ob der Pfleger oder die Pflegerin überhaupt immer so positiv drauf ist.
Sie meinen, ob sie die bessere Alternative wären?
Manchmal.
Ja. Lassen Sie mich vielleicht noch was anderes fragen, eine Frage weitergeben, die mir als Juristen mitunter gestellt wird. Wenn es darum geht, juristischen Rat mit künstlicher Intelligenz zu geben, dann sind wir schon ein ganzes Stück weit. Amerikanische Anwaltskanzleien haben da zum Teil schlecht ausgesehen gegenüber künstlicher Intelligenz, die eine höhere Trefferquote hatte. Gefragt werde ich manchmal, dürfte man auch rechtsprechende Tätigkeit vielleicht einfacher Art auf künstliche Intelligenz übertragen, die wäre ja dann neutraler. Die Justitia, die hat ja die Augen verbunden und wenn da kein Mensch mehr dabei ist, dann wäre das vielleicht auch günstiger, so ähnlich wie bei ihrem Krankenpfleger, Krankenpflegerin, wenn die Justitia automatisiert die Fälle entscheiden würde. Niklas Luhmann hat gesagt, Gerechtigkeit ist eigentlich konsistentes Entscheiden. Das könnte dann künstliche Intelligenz ja viel besser als diese immer schwankenden und willkürlichen Menschen tun, oder? Würde dem jetzt aus philosophischer Sicht etwas entgegenstehen?
Ja, ich denke, es kommt auf die Ebene an, über die wir da sprechen. Ich meine, faktisch ist es ja schon so, dass gerade in den USA das, was diesen Bereich Legal Tech, den Sie eigentlich angesprochen haben, dass das schon viel weitergehend eingesetzt wird. Also ich würde darunter verstehen vor allem die Unterstützung von juristischen Entscheidungen. Also zum Beispiel gibt es ja diesen Bereich, dass Richter die Rückfallwahrscheinlichkeit ist angezeigt bekommen von einem System, also die in irgendwelche Weise kalkuliert ist und dann, das müsste man sich natürlich mal genauer ansehen. Mhm. Haben wir tatsächlich bei uns am Institut noch nicht bisher, weil es auch in Deutschland nicht so verbreitet ist. Aber es gibt
bei der Rückfallwahrscheinlichkeit müsste man da auch Fairness-Korrektoren einbauen.
Ja, also ja, genau. Denn da sehen wir, da gibt es auch Studien ja dazu schon seit einiger Zeit, die also systematisch dann sagen, Minderheit benachteiligt, und Minderheiten werden systematisch die höhere Rückfallwahrscheinlichkeit wird ihnen attestiert, was einfach auf den Daten der Vergangenheit beruht und die enthalten eben so einen systematischen Bias. Da gibt es große Fragen von Ethik in diesem Bereich. Aber eine andere spannende Frage, die Sie gerade angesprochen haben, war natürlich, ob ich tatsächlich auch wirklich bestimmte untergeordnete juristische Entscheidungen, ob ich die auch automatisieren kann. Und ich würde mal sagen, in aller Vorsicht, ich denke mal, dass das durchaus passieren wird und zum Teil auch vielleicht schon im Gang ist. Also natürlich muss man sehr aufpassen dabei.
Die Frage ist natürlich, ob es so sein darf, ne? Ob da ethisch was dagegen spricht oder ist das unbedenklich?
Naja, also ich würde keinen Persilschein jetzt ausstellen wollen. Also das muss man sich natürlich im Einzelnen ansehen. Aber wir sehen, dass in vielen Bereichen bisschen vergleichbar sind ja zum Beispiel bei den Finanzdienstleistern, bei den Versicherungen, bei den Banken werden viele Bereiche, wo bisher menschliche Analysten den Markt analysiert haben, Produkte analysiert haben, dann Vorschläge gemacht haben für Anleger und so weiter. Da wird ganz, ganz viel bereits jetzt im Moment automatisiert und einer KI übergeben. Wenn man sich die Ergebnisse ansieht, sind die also zum Teil wirklich besser als die von menschlichen Entscheidern. Und da spielt das durchaus eine Rolle, was Sie gesagt haben, dass eine KI zumindest bestimmte Voreingenommenheiten, die Menschen ja nun mal haben, vermeiden kann. Sie kann andere wiederum also widerspiegeln und in die Zukunft weitertragen, wenn man sie weiterhin in der Programmierung oder in den Trainingsdaten drin hat. Aber sie kann im Grundsatz schon von bestimmten persönlichen Voreingenommenheiten absehen.
Ja, also das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, sondern würde das ebenfalls ein Stück weit sogar erwarten, wenn die Technologie soweit gediehen ist. Das Problem, das ich so als Verfassungsjurist da spüre, ist, wenn ich mir vorstelle, dass ein strafrechtliches Urteil, was ja immer ein soziales Unwerturteil ist, über einen Menschen gesprochen wird von einem Nichtmenschen. Ob da nicht ein Problem drin schlummert, haben wir sozusagen aus unserer Würde als Menschen heraus nicht einen Anspruch, nur von Menschen verurteilt zu werden. Wir waren mal gemeinsam in einer Ethikkommission für automatisiertes und vernetztes Fahren. Und da war ja auch die Frage, darf das System eigentlich entscheiden, welcher Mensch bei einem unvermeidbaren Unfall verletzt wird und welcher nicht? Das ungute Gefühl, was dahinter schlummerte, das ist ja, darf eine solche Entscheidung überhaupt automatisiert werden? Beim Unfallgeschehen, da wissen wir, da sind wir auch als Menschen noch viel schlechter als gute automatisierte Systeme. Aber müsste man nicht aus normativen Gründen, auch wenn der digitale Richter dem menschlichen Richter überlegen ist bei der Straferkenntnis und Strafzumessung, dürfen wir das eigentlich? Oder steht unser Menschenbild dem im Wege? Oder ist das irgendwie von mir einfach eine rückwärtsgewandte Betrachtung? Brauchen wir da auch einen Korrekturmodus sozusagen?
Ich denke, man müsste sehen, haben wir das nicht zum Teil bisher auch schon? Ist es denn wirklich so, dass ich nur dass ich nicht auch jetzt schon bestimmte Entscheidungen technologischen Systemen überlasse, die natürlich aufgrund der Justierung, Programmierung oder wie auch immer von Menschen arbeiten? Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen würden, das System arbeitet völlig autonom. Nein, es arbeitet nach menschlichen Vorgaben. Aber die können natürlich zu Ergebnissen führen, die wir vielleicht so gar nicht antizipiert haben, die vielleicht Kollateralschäden sind. Das kann passieren, ja. Ich würde aber sagen, in der Tendenz haben wir sowas jetzt auch schon. Also das fängt vielleicht damit an mit Autopiloten in Flugzeugen, die ja auch nach bestimmten Kriterien programmiert sind, die auch durchaus, es ist sehr, sehr selten, meistens ist es schwierig, es ist das größte Problem, wenn Menschen eingreifen bei den Fällen, die wir kennen, aber es kann auch da durchaus mal ein Fehler vorliegen oder jemand kann nicht gut mit dem System umgehen, wie wir es gesehen haben bei diesen Abstürzen, bei der neuen Typ Boeing vor 2 Jahren, glaube ich. Mhm. Wir begeben uns durchaus auch in anderen Kontexten bereits jetzt in die Hand technologische Systeme, bei denen wir auch nicht immer in jedem Moment sagen können, halt, stopp, hier bis hierhin und nicht weiter. Also da würde ich ein Stück weit den Vergleich ziehen. Ich gebe Ihnen recht, dass die KI sicherlich das Ganze auf eine neue Ebene bringt. Mein Punkt ist, wenn wir das gar nicht zulassen, also wenn wir uns darauf gar nicht einlassen, glaube ich, dann kriegen wir auch ein Problem damit, dass wir möglicherweise bestimmte ethische Vorteilhaftigkeiten dieser Systeme auch nicht nutzen können.
Also auch eine Art Nutzen-Risikobilanz, wie wir sie ja jetzt gerade, wenn wir über Impfstoffe reden, öffentlich hinlänglich diskutieren. Wir werden ja jetzt alle zu Risikomanagern. Soll ja auch schon freiwillig den Menschen übertragen werden, diese. Aber lassen Sie mich vielleicht abschließend noch eine Frage stellen. Sie haben mal einen Beitrag verfasst über moralisches Verhalten in einem korrupten Markt. Nun weiß ich nicht, ob der Markt der Digitalwirtschaft, ob der korrupt ist, das kann ich nicht beurteilen, aber wie würden Sie eigentlich in einer vernetzten und zunehmend eigentlich mit künstlicher Intelligenz an entscheidenden Knotenpunkten versehenen Digitalwirtschaft, würden Sie da es für möglich halten, dass wir überhaupt als Nutzer noch moralisch und autonom handeln? Also Autonomie setzt ja vielleicht die Moral voraus. Wo würden Sie da den Änderungsbedarf sehen? Wie kann man Asymmetrien in der Digitalwirtschaft, Informationsgefälle, wie kann man und wie müsste man sie aus ethischer Sicht beseitigen oder korrigieren, damit sowas wie Autonomie auch in Zukunft möglich wird?
Ja, ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Fragen, die gerade in dem Bereich, wenn es um die Unternehmen geht, die in diesen Bereichen arbeiten, die dort relevant werden. Und wir erleben das bei uns auch am Institut, dass das eigentlich die Punkte sind, die wirklich relevant werden. Also ich meine, das geht, wenn es um Haftungsfragen geht zum Beispiel, da das interessiert natürlich die Unternehmen, für welche Probleme an der KI, Kollateralschäden vielleicht an der KI, müssen Unternehmen haften. Und das geht natürlich dann auch in Bereiche wie Autonomie. Wie viel Autonomie sind wir bereit aufzugeben für bestimmte andere Vorteile, die wir da dafür gewinnen? Also das sind alles Risikoabwägungen, die man auch nicht pauschal, glaube ich, am grünen Tisch sozusagen lösen kann, sondern die man sich tatsächlich auch am einzelnen System konkret ansehen muss. Und deswegen ist es bei uns auch so in den Forschergruppen unseres Instituts, dass wir mit den Wissenschaftlern aus von der Technologie oder auch mit den Experten aus Unternehmen zusammenarbeiten und dass wir uns diese Systeme im Einzelnen ansehen. Die wollen unseren Input von der Ethikseite und sagen, sollte dieses System hier programmiert werden, in welche Richtung, was ist vertretbar, was ist nicht vertretbar. Und erst da, glaube ich, in diesen Detailfragen zeigt sich dann auch wirklich die Kompetenz der Ethiker und auch diese in dieser interdisziplinären Zusammenarbeit.
Aber vielleicht doch nochmal nachgehakt. Brauchen wir eigentlich angesichts des Informationsgefälles zwischen Google auf der einen Seite und uns auf der anderen Seite, brauchen wir da eigentlich eine Regulation? Das wird ja stark gefordert. Die Europäische Union ist ja da auf dem Weg. Brauchen wir da eine chancengerechte, eine die Autonomie wahrende Wettbewerbsordnung? Muss da irgendetwas aus ethischer Sicht Grundlegendes geschehen?
Ja, das ist die große Frage mit der Regulierung. Ich meine, ich glaube auch, dass wir Ethik hier einsetzen sollten, dass wir auch Richtlinien entwickeln sollten. Genau das machen wir bei uns im Institut, um den Nutzen der künstlichen Intelligenz verantwortungsbewusst zu gestalten und auch diese Technologie vertrauenswürdig zu machen. Wir werden in bestimmten Bereichen brauchen wir definitiv auch Regulierungen. Zum Beispiel beim autonomen Fahren ist das ganz klar. Also seit wir damals unsere Arbeit in der Kommission gemacht haben, ist es sehr schleppend weitergegangen auf der Regulierungsebene und da wünschen sich die Unternehmen schon seit längerem, dass dort etwas passiert und zum Teil in anderen Ländern ist auch schon etwas passiert, was in der EU einfach nicht richtig vorangeht. Also in bestimmten Bereichen ja. Andererseits muss man auch sehen, dass es Bereiche gibt, in denen man mit einer Regulierung, also einer wirklichen gesetzlichen Regulierung, auch deutlich zu früh kommen kann und möglicherweise also gewisse Vorteile dann nicht mehr hat dieser Technologien, die dann in anderen Ländern, anderen Regionen genutzt werden. Also ich glaube, man muss sehr, sehr vorsichtig sein, wann man dieses Instrument Regulierung einsetzt.
Herr Lüttke, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war ein Beitrag unseres Formats Auf den Grund. Wissenschaft im Gespräch. In zweiwöchigem Turnus möchten wir aktuelle Themen zum Anlass nehmen, wissenschaftlich zu sondieren, was hinter dem Offensichtlichen steckt. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn oder verfassen Sie einen Kommentar. Kommentare, die uns anregen, Themen weiter zu verfolgen oder Neues aufzugreifen. Vielen Dank fürs Zuhören.